In der DFFNF gab es zwei Spieltage und die ersten Teams haben sich die Final 8 Tickets gesichert. Welche Teams es sind, hört ihr heute bei Crunch Time.
Hallo, liebe Crunchtime-Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder zurück mit unserer Montagsfolge und heute auch wieder ein Doubleheader. Zwei Folgen für euch. Das Wochenende war pickepacke voll. Wir hatten 7 Spieltage, über die wir jetzt heute mit euch in 2 Folgen reden wollen. In der DFL, in der DFL 2, DFLF und DFLF 2. Es ist so viel passiert und wir bewegen uns in allen Ligen schon wirklich stark in Richtung Endphase der Saison zu. Wir können Analysen wagen, teilweise schon wirklich Vorhersagen treffen, wie es in Bezug auf Final 8, 6 und 4 aussehen wird. Aber bevor wir in die Ligen einsteigen, würde ich einmal kurz in den Newsblock geben, denn wir haben es euch versprochen, wir werden nicht zu ausführlich, aber wir werden drüber sprechen. Der King Bowl hat stattgefunden, ein Traditionsturnier in den Niederlanden, schon am letzten Wochenende, am 1. Mai-Wochenende. Und ja, da waren auch deutsche Teams dabei und wir wollen einmal kurz schauen, wie die performt haben und welche Teams sich die Titel sichern konnten. Lasse, was ist da passiert?
Ja, genau, super spannendes Turnier. Es ist deswegen, wenn wir jetzt die Ergebnisse sagen oder so, nochmal kleiner Reminder, es ist eine Running Clock, 12 oder 15 Minuten. Deswegen, die Ergebnisse sind nicht so hoch, wie man sie von einem normalen IFOR-Spiel erwarten würde. Und auch hier kann es manchmal quasi, ich würde sagen, Ausreißer in den Ergebnissen geben. Außerdem gab es leider keinen Stream, das heißt, wir wissen nicht ganz genau, wie die Teams wirklich gespielt haben, in welchen Besetzungen sie da waren und so weiter und so weiter. Kommen wir direkt mal zu einer Überraschung, die mich direkt mal überrascht hat. In Gruppe A, die Braunschweig Badgers zerstören nicht die Gruppe, aber werden Zweite in der Gruppe hinter den Molosses, was für mich richtig gut war. Euskirchen Lions Flag wird in der Gruppe nur Sechster. So viel zu den deutschen Teams, glaube ich, in Gruppe A. Molosses gewinnt die Gruppe sehr, sehr souverän. Mit 210 Punkten Point Difference in der Zeit ist schon eine Ansage.
Ja, absolut. Ja, würde ich dir zustimmen. Generell würde ich sagen, hat man, ohne jetzt groß auf die Gruppen eingehen zu wollen, gesehen, dass es in vielen Gruppen sehr, sehr klare, dominante Teams gab, die sich dann auch hinten raus in den Playoffs durchgesetzt haben. Also das war eigentlich ein ziemlich klares Bild, was du oft hattest. Wir haben ja kurz in der Preview-Folge oder als wir im Vorfeld drüber gesprochen haben, auch so ganz kurz unsere Favoritenteams gezeigt. Also die haben sich genauso, bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich in der Gruppenphase auch durchgesetzt.
Genau, deswegen würde ich gar nicht sagen, wir reden ganz lange über die Gruppenphase, sondern springen direkt zum zweiten Tag zu den Playoffs. Ich würde ganz grob, ganz unten anfangen. Teams wie die Frosty Foxes, die Bremen Firebirds, Münster, Badburg, ganz viele deutsche Teams haben sich in dem Bracket so zwischen 9 und 16. Platz dann wiedergefunden, also eher im unteren Bracket quasi, wenn ich das hier richtig interpretiere.
Nee, ich glaube sogar Brackets. Noch dahinter. Genau, das ist dieser Competitive Bracket, weil Platz 16, also 13 bis 16, das ist die Gruppe, wo Kopenhagen, Duisburg und so mitgespielt hat.
Ah, okay, verstehe.
Und dann gibt es diese Competitive-Gruppe, da steht zwar auch 9 bis 16, aber du bist 9 bis 16 in der Competitive-Gruppe.
Ah, okay, und dann gibt es nochmal Leisure, die ist nochmal unten drunter. Oder?
Und die ist nochmal drunter, ja.
Genau, du musst es so vorstellen, das ist ein bisschen Big Bowl-Style. Wir haben die ersten zwei jeder Gruppe qualifizieren sich für die tatsächlichen Playoffs um den Titel. Die
1 bis 16.
Dritten und Vierten spielen ein neues Turnier. Das ist dann die Competitive Division. Da gibt es dann auch einen Titel, da gibt es auch Pokale. Und die Fünften und Sechsten jeder Gruppe spielen dann die Leisure Division. Das heißt, es ist im Prinzip eine Art Qualifikationsvorrunde für dann 3 Turniere, 3 Divisionen, wie wir sie vom Adria Bowl kennen, um dann eben weitere Titel auszuspielen.
Deswegen kannst du, wenn du so willst, sagen, dass die Cologne Falcons die Leisure Division gewonnen haben.
Ah, ja.
Du kannst auch sagen, sie sind nur, keine Ahnung, wie viel da geworden, aber sie haben rein theoretisch unter dem Aspekt, wie Josh es erklärt hat, eine Competition gewonnen.
Okay, verstehe.
Schlechteste, aber wenn du sagst, sie haben wirklich was bekommen, dann gehst du ja sogar mit was in der Hand nach Hause.
Es ist ja eine K.O.-Phase dann. Sie haben ein Finale gegen, können wir kurz hervorheben, hier ein französisches Team, das ich noch nicht kenne, die Pioneers, gewonnen.
Ja.
Okay.
Ja, das hattest du gesagt. Ansonsten in der anderen Competitive Division, da sind die meisten anderen deutschen Teams. Ich glaube, dass die zwei besten Performances aus Deutschland war eben Braunschweig, die du ja schon eben in der Gruppenphase rausgehoben hast, die auch hier am Ende um Platz fünf gespielt haben. Also das ist wirklich, wirklich stark. Da verlieren sie gegen Amsterdam. Und Duisburg wird 14., glaube ich. Also 14. und 6., das waren die deutschen Top-Performances.
Ja, Braunschweig aber als ein Team, was weder in der ersten oder zweiten Liga mitspielt in Deutschland, die hier den sechsten Platz holen, die hier Duisburg auch klar outranken. Duisburg haben wir schon kurz, glaube ich, angesprochen gehabt, nicht mit ihrem Starting QB vor Ort, deswegen ist, glaube ich, hier auch ein 14. Platz definitiv ja, akzeptabel, würde ich definitiv sagen. Ja, aber doch, dennoch, Braunschweig macht hier wirklich einen guten Job und ich würde sagen, genug über die deutschen Teams geredet. Wir schauen mal ganz schnell auf die ersten drei Plätze, beziehungsweise vielleicht schnell auf die Halbfinals. Die waren nämlich dann schon recht spannend und recht hochklassig besetzt, würde ich sagen.
Ja, du hast ja auch den späteren Turniersieger, den wir ja auch ganz gut kennen, die Craig Addicts, so heißen sie. Das ist die irische Auswahlmannschaft, nennen wir es mal so. Also das ist irgendwas zwischen irischer Nationalmannschaft und Vereinsteam. Ich bin mir nicht ganz sicher. Manchmal haben sie auch noch britische Nationalspieler dabei. Also wirklich ein starkes Team letztes Jahr ja im Finale beim Adria Bowl gegen uns damals verloren. Seitdem immer wieder auf internationalen Turnieren. Und hier haben sie es mal wieder geschafft, glaube ich, so ein bisschen an die Leistung vom Adria Bowl anzuknüpfen. Gewinnen das Turnier und finde gerade auch ein Sieg gegen Molossus im Halbfinale, du hast es jetzt angesprochen, hochklassiges Spiel, 21-20, sicherlich gerade bei Running Time sehr, sehr hitzig am Ende, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Ja, muss man auch erstmal schlagen, Molossus ist ja wirklich sehr, sehr, sehr international renommiertes Team. Und genau, am Ende setzen sie sich gegen den amerikanischen Vertreter durch, Pitt Vipers heißen die oder wie heißen die komplett, das schießt mir wieder ab. Ob die aus Pittsburgh kommen oder was weiß ich, keine Ahnung, aber amerikanisches Team natürlich erwartungsgemäß stark, setzt sich gegen ein holländisches Team durch, was ich nicht kenne.
Roffa Anacondas sagt mir auch gar nichts, muss ich
Genau,
sagen.
die auch in der Gruppenphase überraschend stark waren, aber wenn man das nicht kennt, lasst da irgendwelche starken Athleten zusammenkommen, die mal sich für ein Fun-Team finden und dann hast du die mal ganz schnell oben in der Liste. Also wie gesagt, die am Ende Vierter, verlieren gegen Molossus deutlich und die Addicts aus Irland gewinnen auch deutlich gegen die Amis. Also cool für die. Fand beim Adria Bowl schon sehr, sehr emotionales, cooles Team und dass sie jetzt mal so einen Titel sich holen, finde ich, freut mich sehr.
Ja, freut mich auch für Sie. Ich glaube, ich habe Sie auch im Big Bowl Lineup wieder gesehen dieses Jahr. Kann
Müssten auch dabei sein, ja.
gut sein. Deswegen, da können wir dann nochmal schauen, ob Sie an deren Leistung anklopfen können, weil das war ja quasi der Generalprobe für den Big Bowl. Ja, schauen wir noch ganz kurz auf die Division der Damen. Hier waren nicht so viele deutsche Teams am Start. Auch hier können wir, glaube ich, recht schnell, glaube ich, rübergehen und können ja, auch gerne wieder mit den deutschen Teams anfangen. Ganz unten die Peachy Blinders und Oldenburg, die kommen nur in die Ledger Division. Aber die Peachy Blinders gewinnen dann die Ledger Division, also auch deren Titel holt sich ein deutsches Team. Und dann kommt lange Zeit erstmal nichts. Das ist der beste deutsche Vertreter waren dann, wie ich finde, auch zu erwarten, die Düsseldorf Firecats, die ihr Viertelfinale ist das. Ihr Viertelfinale gegen Molossus 35-0 klar verlieren und dann
Nee, die Viertelfinale. Ja,
nicht?
okay,
Das
sorry,
müsste
ja, du
passen,
hast
ja.
recht. Ja.
Genau. Ja. Das Viertelfinale gegen Molossus deutlich verlieren mit 35-0, muss man sagen. Und dann im Baum 5 bis 8 das Spiel gegen Winterthur verlieren und am Ende dann, ich weiß nicht, ob das Spiel mit 1-0 dann ausgegangen ist, das kann
Ich
ich mir
könnte
nicht
mir
vorstellen.
vorstellen, dass die Molossus nicht angetreten sind.
Nee,
Vielleicht schon.
ich glaube eher, dass es einfach 0-0 ausgegangen ist und es ein Extrapunkt-Shootout für dann
Ah,
das
das
Ergebnis
kann
war.
sein.
Warum auch immer
Das
das
kann sein.
0-0 ausgeht, wenn das Spiel davor 35-0 ausgegangen ist. Gut, ist auch
Nee,
egal.
nee, die haben einfach
Das ist das
direkt.
zweite Team. Die Molosses haben zwei
Ach
Teams.
stimmt, ah, das war
Das
das andere
Viertelfinale war gegen
Molosses-Team.
die Molosses Red Lips und das Spiel um Platz 7 war es dann, war das Spiel gegen die Molosses Black Lips.
Ich würde jetzt
Genau,
sogar so
sowas.
weit gehen, Josh, dass es kein Spiel vorher gab, was 0-0 ausging, sondern die sind direkt ins Shootout. Weil wenn du dir die Leisure Playoffs anguckst, da ging sowohl das Bronzespiel als auch das Spiel um Platz 5 auch 1-0 aus.
Ah,
Ich glaube, die
dann
haben
war
da
es so.
wirklich nur ein Shootout gemacht oder irgendwie sowas in der Form, um das quasi schon auszuspielen und nicht auszuwürfeln, aber keine Zeit dafür eingeplant hatten.
Genau,
Also
und
das
somit
macht schon Sinn.
werden die Düsseldorf Firecats, um das abzuschließen, dann Siebter. Ja, schauen wir auch hier ganz kurz auf den obersten Baum. Hier sind auch Teams, die wir oder ich da auf jeden Fall auch gesehen habe. Madrid hat mich positiv überrascht, hätte ich nicht erwartet. Die spielen ein spanisches Halbfinale gegen die Butterflies, dass die Butterflies am Ende mit 16-6 recht deutlich für sich entscheiden. In einem Halbfinale spielen die Domžale Tigers, die sich davor knapp gegen die Winterthur Warriors durchsetzen können. Und die Domžale Tigers verlieren das aus Slowenien, verlieren das gegen die Molossus Red Lips mit 26-20. Kann man nicht sagen, ob das eng war oder nicht. Und im Finale gewinnen dann die Butterflies aus Spanien gegen Frankreich mit 13-14. Hier waren sicherlich viele der Nationalspielerinnen von beiden Teams auf dem Feld. Kann sehr gut sein, dass sie sich auch bei der WM dieses Jahr nochmal begegnen werden. Herzlichen Glückwunsch an die Butterflies, die das hier gewinnen, die beim Ander Bowl mit nicht so einer ganzen guten Mannschaft anscheinend da waren, wie jetzt hier beim King Bowl.
Genau, ich glaube, damit können wir den King Bowl abschließen. Du hast den Big Bowl schon angesprochen. Da denke ich, werden wir uns ein bisschen mehr Zeit für nehmen als deutsches Turnier mit uns allen vor Ort. Dann quasi Anfang Juni, so als nächstes Fun-Turnier oder Flag Football Festival.
Ja,
Bis dahin denke ich aber,
ich würde ehrlich gesagt
ja.
den Kopenhagen-Bowl schon auch nochmal ansprechen, weil ich werde auch da
Ja,
sein.
auf jeden
Ein
Fall.
bisschen
Der
was
ist so
werde ich
stark
über euch
besetzt.
sagen.
Genau, den Kopenhagen Bowl, den hätte ich da rausgenommen.
Ach,
Deswegen
das ist
meinte
kein
ich,
Fun-Turnier. Ah, okay.
das ist kein Fun-Turnier für mich.
Ja, das
Genau.
ist ein
Also,
halbes
du hast
Vorbereitungsturnier
natürlich
auf die
recht.
WM, muss man sagen.
Ja, so muss man es sehen. Aber bis dahin, glaube ich, haben wir genug DFFL. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal auch aufs Wochenende zu den zwei Spieltagen, die stattgefunden haben, Nürnberg und Mülheim. Ja, und nehmen uns mal ein bisschen Zeit, da drauf zu schauen, weil Josh hat es im Intro ja schon angekündigt. In der DFFL ist, glaube ich, ist die Liga, wo du sehr, sehr, sehr konkret schon auf den Finaltag schauen kannst und auf den Abstiegskampf. Und wir sogar schon zu ein paar Fakten kommen. Aber dazu, glaube ich, kommen wir gleich.
Genau, dann schauen wir uns die Spieltage in der DFL 1 an und die hatten es wirklich in sich. Und ich würde jetzt mal mit dem Spieltag in Mülheim beginnen. Denn, um es vorwegzunehmen, der war klarer. Wir hatten hier wieder eine Aufteilung, wie wir es schon öfters hatten. Wir hatten vier Teams, die alle ihre Spiele gewinnen und wir hatten vier Teams, die alle ihre Spiele verlieren. Um schon mal zu spoilern, der Spieltag in Nürnberg, der hat es dann doch nochmal auf einem anderen Level in sich. Denn deswegen zuerst der in Mülheim. Wir haben Berichte bekommen, wirklich wieder schön organisiert von den Mülheim Shamrocks, die ja auch schon mal das Final Eight ausgerichtet hatten. Also das können sie auf jeden Fall. Wenn wir uns auf die Ergebnisse konzentrieren, dann würde ich direkt mal vorwegnehmen, mein Team des Tages oder meine Überraschung des Tages oder ich würde es gar nicht Überraschung nennen, sondern meine Feel-Good-Story des Tages sind die Aachen Emperors, die endlich ihre ersten Spiele gewinnen. Und zwar auch deutlich, muss man sagen. Sie gehen hier mit einer Punktedifferenz von 63 raus bei drei Spielen. Das ist mehr als 20 pro Spiel. Also da kann man bei jedem im Durchschnitt von einem deutlichen Sieg reden.
Und vor allen
Und
Dingen hatten wir die Defense immer angesprochen, die ja irgendwie immer nicht so performt hat. Die Offense hat ja immer gescored. Und jetzt kassiert die Defense am wenigsten Punkte an diesem Spieltag, spielt besser als die Defense der Badener Greifs. Und das kann man ja auch recht klar miteinander vergleichen, auch wenn Olli jetzt mir gleich sagt, dass man es nicht vergleichen kann. Ich finde schon, weil sie ja gegen die gleichen Teams gespielt haben.
Nein, ich wollte tatsächlich gar nicht sagen, dass man es nicht mit dem Badener Greis vergleichen kann. Ich bin auch komplett bei euch. Ich habe das so gefeiert und mich so gefreut, als ich das gesehen habe, weil wir haben ja in den letzten Folgen darüber gesprochen, dass die Aachen Emperors so kompetitiv mitspielen, so stark auftreten, die Offense so viele Punkte auflegt und so viele Spiele knapp verloren gehen. Und die da auf dem letzten Platz standen, aus unserer Sicht komplett unverdient. Und das haben sie jetzt endlich gezeigt. Und dass sie diese drei Spiele gewonnen haben, finde ich auch eine Wahnsinn-Story und sehr, sehr cool. Nichtsdestotrotz, und deswegen wollte ich nur sagen, es steht statistisch absolut da, dass die Defense besser performt hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es spielerisch so war. Man darf aber eben nicht vergessen, und das ist das, warum ich quasi mich mit einklinken wollte oder anmerken wollte, dass sie natürlich auch gegen Teams gespielt haben, die direkte Konkurrenten um den Abstieg sind und die auch offensiv dieses Jahr alle noch nicht so stark performt haben. Das waren die Oldenburg Orcas, die sie als Gegner hatten. Das waren die Würzburg Wombats, die sie als Gegner haben. Die Mülheim Shamrocks als letztes, beziehungsweise nicht als letztes, sondern die haben als zweites gespielt. Alles Teams, die jetzt nicht die absoluten Granaten-Offenses haben und deshalb natürlich der Defense leichter gemacht wird.
Aber, also ich stimme dir zu. Allerdings muss man das sogar noch höher werten, denn das sind alles im Fußball würde man sagen, 6-Punkte-Spiele gewesen. Diese Punkte, also dieser Spieltag für die Aachen Emperors, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dieser Spieltag hat ihnen garantiert, dass sie nicht absteigen.
Garantiert, so weit würde ich nicht gehen, aber es
Ja,
hat
das
sie
ist
in eine
bei Bold
verdammt gute
Prediction, aber ich
Ausgangssituation.
glaube,
Ja.
ich glaube,
Deckel
eigentlich
hier
kann man schon
erstmal ein
fast
paar Sachen.
sagen, ja.
Ich bin, na, pass auf, ich habe mich an deinem Wort garantiert gestört. Ich bin komplett bei dir. Ich glaube auch nicht, dass die Aachen Emperors absteigen. Zu den Fazit oder zu den, keine Ahnung, Overreactions des Spieltages kommen wir gleich wahrscheinlich am Ende noch. Aber ich bin bei dir. Sie haben gezeigt, dass sie da unten nicht hingehören, dass sie viel, viel stärker sind, als sie es bisher als Scores auf der Tabelle hatten. Und ich wollte nur sagen, garantiert haben sie es noch nicht, weil sie natürlich noch unten reinrutschen können. Aber sie haben gezeigt, dass sie eine sehr, sehr gute Basis haben, um dieses Jahr in die Liga zu halten und sich vielleicht, und das glaube ich, kann man schon auch sehen, noch weiter zu steigern, um nächstes Jahr vielleicht noch ein Stück weiter aus der unteren Hälfte rauszukommen und sich eher nach oben zu entwickeln. Muss
Weil
mal
wir
gucken, ob das auch klappt, aber möglich ist es.
später noch mehr über die Tabellensituation sprechen wollen, würde ich sagen, wir schauen noch mal ganz schnell über den Spieltag dann wieder drüber. Mit dabei waren auch noch die Mainz Legionaries, die gewinnen auch alle ihre 3 Spiele, sehr
Auch
souverän
wieder
auch.
sehr deutlich, ja.
Genau, also muss man sagen, sie haben ihren kleinen Minitief vielleicht so ein bisschen überwunden, auch wenn es, glaube ich, wenn ich es nicht als Minitief bezeichnet
Ja,
hätte. Und auch
muss man auch
die,
sagen, dann waren halt auch wieder die Spieler da, ne? Also
genau.
das.
Ja, absolut. Da wurde uns auch berichtet und das sehen wir auch, wenn wir auf die Spieltagsstatistiken schauen. Nummer 3 war wieder da,
Drei
Leon
ist
Ritter.
da.
Hat wieder die ja, Scoring-Leaderboard angeführt mit 62 Punkten, 9 Touchdowns, 4, 2 Extrapunkte. Das bedeutet, Leon Ritter war wieder in Topform. Uns wurde auch berichtet, um auch mal ein paar Insights zu geben, dass gerade die Mainzer, aber auch Leon Ritter persönlich sich da auch noch mal ein bisschen reingehängt hat, athletisch besser geworden ist. Und bei einem Spieler mit seinem Kaliber, seiner Erfahrung und seiner Sicherheit, wenn da noch mehr Athletik draufkommt, dann, ja, dann müssen die
Kommt
Defenses
das
warm
raus?
anziehen. Ja.
Ja, gut,
Ja.
Mainz war letztes Jahr im Halbfinale und ich glaube, Mainz
Na,
will
im Finale, im
im
Finale.
Halbfinale, sorry, natürlich im Finale. Entschuldigung, wollte ich eigentlich sagen. Also
Ja.
ich glaube, Mainz wird alles daran legen, dass sie es das auch dieses Jahr wieder so oder so ähnlich schaffen. Wer noch war da, waren die Düsseldorf Wildcats. Auch die gewinnen ihre 3 Spiele. Auch die gewinnen sie sehr souverän.
Ja,
Ja.
und wir können ja nachher auf die Tabelle schauen, was das für sie tatsächlich bedeutet. Aber man kann sagen, sie haben sich nach ein paar Spielen, wo sie nicht ganz so dominant aufgetreten sind, wie wir es mittlerweile erwarten, haben sie jetzt einfach wieder ihren Soll erfüllt und eine sehr gute Grundlage geschaffen.
Genau, das Einzige ist
Ja.
vielleicht, am ersten Spiel kassieren sie 33 Punkte von den Würzburg Wombats. Aber auch das hat Waldorf auch geschafft zum Beispiel. Deswegen, auch das würde ich Ihnen nicht negativ ankreiden.
Da vielleicht
Ja.
auch, wenn wir
Ja.
gerade schon ein bisschen bei Anekdoten sind oder von was uns auch von unseren ja, Außenreportern berichtet wurden. Martin aus Würzburg hat mal wieder zugeschlagen, uns einen kleinen Bericht geschickt. Und er meinte, und wir können auch gleich ein bisschen mehr über die Würzburger und natürlich auch die Teams, die leider kein Spiel gewinnen konnten, reden. Aber er meinte, gerade bei den Spielen, wo die Würzburger eigentlich eh schon denken, dass sie keine Chance haben, sind sie einfach befreiter. Und da legen sie dann eben, ihr habt es gesagt, gegen Düsseldorf 33 Punkte in der Offense auf. Und sie legen eben auch, haben auch gegen Waldorf schon mal, ich glaube, über 30 Punkte aufgelegt. Und das zeigt einfach, dass man ohne Druck dann doch teilweise auch besser spielen kann. Gebracht hat es ihnen leider nichts, muss man einfach so hart sagen.
Ja, ich würde noch, bevor wir zu den Teams kommen, kurz auf das letzte Team zu sprechen kommen, was einen sehr erfolgreichen Spieltag hatte. Wie, klar liegt das auch hier wieder ein bisschen an den Gegnern, aber die Badener Greifs haben jetzt mal wieder einen Spieltag gehabt, wo sie gezeigt haben, dass sie da, wo sie vor dem Spieltag standen in der Tabelle, nicht hingehören. Sie haben alle ihre Spiele gewonnen. Sie konnten die Duisburg Dragons schlagen, hier noch recht knapp, vermutlich auch eher über die Defense. Dann im Spiel gegen die Orcas und gegen die Würzburg Wombats aber zeigen, dass auch die Offense Punkte aufs Board bringen kann, gehen hier auch mit einer guten Punktedifferenz und eben 6 Punkten nach Hause. Damit kann man auch da, um das Wort noch doch jetzt doch nochmal zu verwenden, fast garantieren, dass das dann auch bedeutet, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Das ein bisschen anders natürlich als bei den Aachen Emperors. Das war nicht das Ziel der Badener Greifs. Ich glaube, mit dem Gedanken haben sie sich nicht so sehr beschäftigt. Ob nach oben noch was geht, werden wir später nochmal anschauen, wenn wir auf die Tabelle gucken. Aber ich denke, nach unten können Sie jetzt erstmal durchatmen und sich auf den Rest der Saison konzentrieren. und haben gezeigt, dass sie ein Erstligateam sind. Und ja, ein schönes Erlebnis. Also so ein Spieltag ungeschlagen, das ist immer gute Stimmung am Ende.
Vielleicht, um unsere ja, Top-4-Teams von diesem Spieltag abzurunden, noch ein Wort zu den Düsseldorf Firecats, weil es uns auch von Darius, ihrem Head Coach und Wide Receiver, berichtet wurde. Die waren ohne ihren Starting Quarterback Nick Shaper da. Ich glaube, Luis van Druven heißt ihr Backup Quarterback, der auch einer ihrer Wide Receiver ist. Ich hoffe, dass ich den Namen jetzt nicht verwechsel. Aber trotzdem super Leistung. Also, es zeigt für mich auch, dass der Kader der Firecats sehr tief ist, weil sie. Wir haben es schon öfter besprochen, sie haben nicht an jedem Spieltag alle ihre besten Spieler dabei, durch Nationalmannschaftscamps, aber auch durch andere Sachen. Und trotzdem haben sie die Leistung abgeliefert und einfach ja, eine super Saison bisher gespielt.
Und lass uns bitte, denk da auch nochmal mit dran, wenn wir zum anderen Spieltag kommen, nochmal auf dieses Thema Tiefe im Kader zurückkommen, weil das tatsächlich dieses Jahr einen nicht zu unterschätzenden Wert hat. Aber das macht, glaube ich, Sinn, wenn wir es dann beim Spieltag in Nürnberg nochmal ansprechen. Jetzt würde ich mit euch zusammen dann nochmal drauf schauen, welche vier Teams eben mit 0 Punkten nach Hause gegangen sind. Das sind zum einen, wie du schon angesprochen hast, die Würzburg Wombats, die von allen Teams, die an diesem Spieltag ohne Sieg da waren, sich noch am besten geschlagen haben. Sie haben ja gegen die Düsseldorf Firecats wahrscheinlich super mitgehalten. Ein Team, was eigentlich schon außerhalb ihrer Reichweite sein sollte, haben gezeigt, dass sie da ja schon kompetitiv sind. Gegen die Badener Greif sah es bei weitem nicht so gut aus. Das Spiel hätten sie sich, glaube ich, knapper gewünscht. Hat er ja wohl auch gesagt, dass sie sich mehr darauf vorbereitet haben, aber es leider sich nicht so ganz zeigen konnte. Und auch die Niederlage eben als gegen den direkten Konkurrenten Aachen um die unteren Plätze tut weh. Ja, Aachen wahrscheinlich einfach kein Team, was da unten reingehört, aber die ja, Ergebnisse führen schon dazu, dass es für Würzburg jetzt auf jeden Fall unten um die Abstiegsplätze geht. Auch da natürlich später nochmal genaueren Blick, wenn wir dann die Tabelle uns anschauen. Aber ich denke, im Vorfeld war schon so ein bisschen geliebäugelt worden, dass sie hier mit ein, zwei Siegen nach Hause gehen.
Ja, man muss auch sagen, wenn wir uns diese vier Teams anschauen, müssen wir die Duisburg Dragons ein bisschen rausnehmen. Ja, die haben auch alles verloren, aber sie haben für uns, und da schauen wir später tiefer drauf, eher nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Zumindest haben sie eine bessere Ausgangslage als die anderen drei Teams, die Wombats, die Orcas, die Shamrocks, die sind einfach unten drin, muss man so sagen.
Allerdings, und das, ich stimme dir zu, weil die drei Niederlagen der Duisburg Dragons auch hier nicht gegen die direkten Konkurrenten waren. Ja, gegen die Badener Greifs, aber über die haben wir ja eben schon gesprochen, dass sie eigentlich auch weiter oben anzusiedeln sind als die Abstiegskandidaten. Dann haben sie gegen Düsseldorf verloren und gegen Mainz. Das sind zwei Gegner, die natürlich mit klaren Ambitionen Richtung Finals Eight da oben eher ein Team sind. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich schon sehr überrascht und enttäuscht bin, wo die Duisburg Dragons sich aktuell wiederfinden. Letztes Jahr ein Team, was bei einigen Spieltagen in den Top 6 angeklopft hat. Wir hatten sie teilweise als Kandidat, die großen Teams auch mal ärgern können. Sie haben mit Malik natürlich ihren besten Playmaker verloren, aber auch das ist erstmal nur ein Spieler. Egal wie gut er dann schlussendlich ist, dass das bedeutet, vom Platz 7 mit Anklopfen nach oben so weit runter zu rutschen. Es gibt sicherlich noch andere Faktoren, da bin ich mir sicher, aber ist für mich schon eine sehr enttäuschende Saison. Also das muss ich sagen, hätte ich bei weitem so nicht gedacht. Wir haben bei den Bold Predictions darüber gesprochen, dass gegebenenfalls Final Eight Teams um den Abstieg spielen. Duisburg hatte ich da nicht im Kopf.
Ja, und vor allen Dingen, sie verlieren die Spiele, ja, aber auch wie sie die Spiele verlieren, sie bringen hier in drei Spielen nur 49 Punkte aufs Board. Das sind drei Touchdowns pro Spiel. Ja, da
Es
geht mehr.
schmälert, also das soll jetzt nicht ja, die Leistung der anderen Teams schmälern, aber sie waren wieder ohne ihren Starting Quarterback da. Ich glaube, der ist verletzt. Ich weiß, dass,
Okay.
wie hieß der, mit dem du das Interview geführt hast, Lasse, von
Malte?
Mirko? Ma
Ah,
nee,
Mirke,
von
Mirke, sorry, ja.
Mirko.
Trainer bei Oldenburg.
Der hat, glaube ich, wieder geworfen und das merkst du. Also ich glaube, es gibt wenige Teams, die den Verlust eines Starting Quarterbacks wirklich gut ausgleichen können. Wir schauen
Absolut.
beim
Düsseldorf hat es
nächsten.
geschafft.
Ja, Düsseldorf hat es gut geschafft, hatte aber auch die schwächeren Gegner,
Ja.
muss man sagen. Aber trotzdem, das tut weh für Duisburg. Und ja, ich habe tatsächlich gerade noch mal einen Blick auf die Tabelle gewagt. Ich muss meine Aussage ein bisschen zurücknehmen. Die Duisburger haben, glaube ich, noch eher Spiele gegen schlechtere Teams, aber sie müssen die auch gewinnen und alle. Sie müssen alle gewinnen, um wirklich sicher zu sein. Sonst wird es echt knapp.
Ja. Genau, dann haben wir quasi noch zwei Teams, die schon eher da ganz unten drin sind. Wir haben die Mülheim Shamrocks und die Oldenburg Orcas. Für die Teams, in dem Falle insbesondere für die Oldenburg Orcas, sieht es schon ganz dunkel aus. Also da muss ich sagen, da will ich mich nicht festlegen, aber ich glaube, dass es für die Oldenburg Orcas fast schon durch ist. Ich glaube, rechnerisch können sie natürlich schon noch nach oben rutschen, aber
Es wird sehr schwer.
da sieht schon echt schwierig aus. Mülheim ja aktuell noch etwas weiter oben. Sie haben ja auch schon ein, zwei wichtige Siege geholt. Dementsprechend ja, haben sie einen kleinen Puffer gegenüber den ganz unten. Allerdings ja, haben sie schon noch, glaube ich, zwei Spieltage oder ich weiß gar nicht, Mülheim. Ah, Mülheim, kann auch sein, dass sie nur noch einen Spieltag haben.
Ja, es sieht für mich aus, ein Spieltag. Sie haben schon
15, ne?
24
Genau.
Wertungspunkte. Man kommt
Sie haben
auf
15
30,
Spiele.
also noch zwei Spiele, noch drei
Ja.
Spiele.
Müsste man mal jetzt mal bei dem Ausblick später vielleicht schauen, gegen wen sie noch spielen. Allerdings, ja, geht es auf die auf jeden Fall auch um Abstieg. Und Oldenburg, wie gesagt, für mich passt schon raus.
Okay, ich würde
Absolut.
sagen, bevor wir jetzt zu viel auf die Tabelle schauen, schauen wir uns erst noch den anderen Spieltag an, weil wir implizieren diesen anderen Spieltag schon die ganze Zeit in die Tabelle mit ein, haben aber nicht drüber geredet. Deswegen würde ich sagen, springen wir von Mülheim nach Nürnberg.
Absolut. Weil wir haben ja im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass wir quasi einen Spieltag haben, wo die Bottom-8-Teams stehen. Wir klammern mal Mainz und Düsseldorf aus. Und die Teams, die eher quasi ums Final Eight spielen und eher oben mitspielen, in Nürnberg sind. Wie gesagt, es gab zwei kleine Ausnahmen oder eigentlich eine Ausnahme. Dementsprechend aber der Spieltag, wie auch schon von uns mal angespoilert, sehr viel kompetitiver mit einigen Überraschungen und einigen Teams, die. Und da würde ich jetzt vielleicht mal mit anfangen, was schon Richtung Überraschung ging, so ein bisschen den Kopf noch aus der Schlinge ziehen konnten. Und zwar würde ich jetzt einfach mal bei den Augsburg Lions anfangen, die ja in einer sehr, sehr schwierigen Ausgangslage waren. Die letzten Jahre fast Top-4-Team, immer Richtung Halbfinale orientiert, wirklich, wirklich oben angeklopft. Dieses Jahr auch natürlich, und da kommen wir genau zu dem Punkt, verletzungsbedingt ausgefallenen Quarterback. Gezwungen, eben mit ihrem Backup zu spielen. Es ist eines der wenigen Teams, die einen fast gleichwertigen Backup haben. Allerdings fehlt der natürlich dann auf anderen Positionen. Haben wieder mit Tom Köser gespielt und in einem Spiel gegen die Kelkheim Lizards überraschend deutlich gewonnen und sich damit wieder zurückgebracht in den Kampf um die Final Eight Plätze. Also schlussendlich stehen sie nicht mit drei Siegen da, sondern schlussendlich eigentlich mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage. Nichtsdestotrotz ein super wichtiger Spieltag für die Augsburg Lions, weil ich hätte mich jetzt, hätten sie das verloren gegen Kelkheim aus dem Fenster gelehnt, hätte gesagt, das war es fast schon für das Final Eight.
Ja, man muss sagen,
So ist es nicht so.
die Defense hält sich hier im Rennen. Die Defense kassiert pro Halbzeit nur einen Touchdown, insgesamt nur 16 Punkte. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob da vielleicht ein Safety oder so dabei war, aber trotzdem, bei 16 Punkte halten ist grundsätzlich mal gegen eine Kelkheim-Offense eine stark, sehr, sehr starke Leistung. Was die Bühne-Spatzen-Defense zum Beispiel nicht geschafft hat, und zwar nicht im Ansatz.
Ja, also gerade die Lions und Olli, du hast es angesprochen, Tiefe im Kader, und das zeigen sie hier. Ich habe mir auch mal angeschaut, wer dabei war, zumindest auf Instagram. Olli, du warst auch vor Ort. Die
Ja.
Lions haben, wenn ich richtig gezählt habe, und das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Definition drauf an, aber ich glaube, mindestens sechs Spieler, die ich glaube, ursprünglich nicht in den Starting 12 oder 15 eingeplant waren, an dem Spieltag dabei gehabt. Einige Spieler, die in ihrem zweiten Team in der Regionalliga eigentlich spielen. Und trotzdem haben sie eben, ihr habt es gesagt, den Kopf ein bisschen aus der Schlinge gezogen, gute Leistung gegen starke Gegner gezeigt und genug Punkte geholt, um sich noch alle ja, Asse in der Hand zu behalten und aus eigener Kraft die Qualifikation fürs Final Eight schaffen zu können.
Absolut. Und ich würde an der Stelle kurz darauf eingehen, was mich wirklich nicht schockiert hat, aber schon im Nachgang so ein bisschen beschäftigt. Wir hatten einige der Top-Teams da. Wir hatten die Wanderers da, wir hatten die Spatzen da, die Kelkheim Lizards waren vor Ort und alle Teams extrem ersatzverletzungsgeschwächt.
Ja,
Also das war
ist mir auch
wirklich,
im Stream schauen
wirklich
direkt
krass,
aufgefallen.
wo man sagt, du hast jetzt mal uns ausgenommen, wir können bei uns nochmal an einer anderen Stelle sprechen, auch wir natürlich versetzungsgeschwächt mit vielen Spielern, die gefehlt haben. Du hast bei den Waldhof Wanderers einen Fabian Achenbach, der verletzt ist. Nicht, also für die, die das nicht mitbekommen haben, nicht so schlimm. Er wird bei den wichtigen Sachen auftreten. Er hat keinen Ausfall, er hat was an dem Ellenbogen, aber er hat am Wochenende nicht gespielt. Dementsprechend der fehlt. Ein Keanu hat gefehlt, der natürlich ein extrem wichtiger Spieler ist. Ich glaube eher nicht verletzungsbedingt, sondern das war ein Termin. Aber nichtsdestotrotz hat er als wichtiger Spieler bei den meine Wild of Wanderers gefehlt. Du hattest bei den Kelkheim Lizards, ich habe kurz mit Philipp gesprochen im Quarterback, der gesagt hat, von den Leuten, die aktuell auf dem Feld stehen, wäre wahrscheinlich keiner, bis vielleicht auf Theo, in der Offense für ein Final Eight. Aufgrund von Verletzungen, Daniel Grom haben wir besprochen, ist verletzt, David Pönig ist verletzt, Fleming Klein, ich weiß nicht, ob der verletzt ist oder ob er nicht konnte, aber da fehlen extrem viele Spieler. Über die Augsburg Lions haben wir gesprochen, wo sogar der Quarterback fehlt. Bei den Munich Spatzen eben auch. Lukas Römer ja verletzt. Einige Spieler aus anderen Gründen nicht dabei. Das heißt, alle sind irgendwie da dran, Ersatz zu finden, mit Backups zu spielen, mit Leuten, die hochgezogen sind. Und etwas, was ich auch an der Stelle sagen möchte, weil es auch Rückmeldungen waren, die ich jetzt am Wochenende viel gehört habe, war ja so der erste Spieltag, wo ich mal wieder im Austausch war mit den Spielern. Dass wohl ein großes Thema auch ist, dass sehr, sehr viele der Nationalspiele extrem am Limit sind. Also die sind, Timo von Kerkheim hat mir das erzählt, fast alle täglich am Trainieren, privat, Trainingslager, dann fliegen sie dahin, haben Vereinssachen, haben wieder Nationsachen, gesagt haben, deren Beine sind hinüber. Timo war nach dem ersten Spiel gefühlt schon mit dem Bein durch, wo man einfach sagt, das ist schon krass und bei allem Training muss man natürlich auch aufpassen, dass du die nicht verheizt und hinten raus in der Saison dann irgendwie nur Verletzte hast,
Und
weil
nicht nur in der
das
Saison,
will sich
sondern
ja auch
auch
bei anderen zeigen.
bei der
Ja.
WM. Also, ich meine, das ist ja schön gut, dass sie in diesem Jahr viel machen wollen für die WM. Das ist ja genau der richtige Sinn. Es ist jetzt schon eigentlich die heiße Phase für die WM. Aber wie gesagt, das ist halt die Frage von der Belastungssteuerung her.
Ja, also
Stecken dann viele im Verein
das.
eben ein bisschen zurück, schonen sich auch fast schon so ein wenig. Gerade bei den großen Teams, die relativ sicher in die Finals dann einziehen werden. Ja, spannend.
War nur auffällig, deswegen wollte ich es auf jeden Fall angesprochen haben. Klar, aktuell ist noch genug Zeit, dass alle wieder fit werden. Ich glaube, aktuell klang es auch bei keinem der Top-Spieler, die im Moment nicht auf dem Feld stehen, so, dass er langfristig raus ist. Also bei keinem kann man sagen, der ist raus. Der spielt nicht Richtung Final Eight oder Weltmeisterschaft. Aber es ist halt trotzdem ein Thema, was sich durchzieht. Gut, gehen wir aber zurück zum Spieltag. Über die Augsburg Lions haben wir gesprochen. Ich glaube, was wir kurz abhaken können, bevor wir jetzt, wir können dann über die Spiele nochmal sprechen. Die Wanderers, trotz den Leuten, die fehlen, absolut in grandioser Form, gewinnen alle ihre Spiele, gewinnen alle Spiele deutlich, haben nur kurz gesagt, weil man vielleicht über das Ergebnis gegen Strelitz Dukes stolpert, da glaube ich, ein bisschen Larifari Runterspielen gemacht.
Ich stolper schon auch über das Ergebnis der Munich Spatzen, denn da bringen
Ja,
die
über
Munich
das
Spatzen.
Spiel können wir gleich
Achso,
noch ein
okay.
bisschen genauer
Ja,
sprechen.
okay, dann sprechen wir gleich noch genau drüber. Okay.
Aber nur an der Stelle, die Wanderers einfach extrem stark und immer noch ungeschlagen.
Ja, ich würde sagen, kurz, weil wir jetzt auch über das ungeschlagene Team geredet haben, über wen wir auch natürlich reden müssen, bevor wir auf die einzelnen Spiele eingehen, sind die Lichtenberg Lions, die hier auch ganz souverän ihre drei Spiele gewinnen. Zugegebenermaßen, sie hatten, ja doch, sie hatten sehr, sehr spannende und sehr, sehr, sehr hochwertige Spiele auch. Sie gewinnen sehr deutlich und gegen die Nürnberg Renegades, aber haben dann wirklich hochklassige Spiele gegen die Erlangen Sharks, dass sie mit 52-46 gewinnen. Hier auch am Ende ja, entscheidet sich das Spiel erst. Das gleiche gegen die Kelkheim Lizards, dass sie nur mit 3 Punkten, mit 43-40 gewinnen. Also auch starke Gegner, starke Performance. Von der Offense zumindest. Die Defenses waren wohl bei den Spielen nicht so ganz dabei.
Man muss sagen, ihr einer ganz auffälliger Defender, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt,
Du meinst
mit der,
Nasty?
genau,
Nasty?
der hat sich
Ja.
verletzt im ersten Spiel,
Oh,
aber
okay.
an der Hand. Der ist ins Krankenhaus gefahren, kam zum letzten Spiel dann wieder. Ich hoffe, dass er nicht länger ausfällt. Weiß nicht, ob das verstaucht, gebrochen, ausgekugelt, irgendwas war am Finger beim Landen. Also der fehlt natürlich dann schon. In der Defense, man muss sagen, ja, Lichtenberg gewinnt alle drei Spiele, macht das, was sie als Top-Team machen müssen, aber es waren echt, es hätte sehr, sehr schnell anders ausgehen können. Also wir haben es von Luca ja wieder in einem schönen Rückblick oder auch Zusammenfassung vom Spieltag gehört, dass die Erlangen Sharks eigentlich das Spiel komplett in der Hand hatten. Sie machen einen Pick, sie schaffen es am Ende, genug Zeit auf der Uhr zu haben, um mit ihrer Offense, die ja immerhin 46 Punkte gemacht hat, im Spiel haben die Offenses fast durchgepunktet, also wir haben das Spiel angeguckt. Wirklich, wirklich ein krasser Schlagabtausch in der Offense. Geht man fast davon aus, okay, das schaffen die Erlangen Sharks, weil sie das ganze Spiel aus durchgepunktet haben, aber dann durch ein Safety etwas unglücklich. Da spielen sie ein Double Quarterback Play, spielen sie zweimal rückwärts, der steht ganz hinten in der Endzone, kriegt das Safety. Riesenjubel bei den Lichtenberg Lions und gegen die Kelkheim Lizards eben ähnlich, dass es ein ganz starker Offense-Schlagabtausch war, dass am Ende die Lichtenberg Lions ein bisschen glücklich herausgehen. Aber glücklich ist am Ende ein Begriff, aber trotzdem zählen die Siege und die Lichtenberg Lions damit natürlich absolut oben in der Tabelle. Bevor wir, wie gesagt, nochmal kurz auf zwei, drei Spiele eingehen, die ich finde, die einen Satz mehr verdienen, für mich an der Stelle eine kleine Liebeserklärung. Es war der erste Spieltag, wo ich die Erlangen Sharks gesehen habe. Ich habe vorher mit Luca kurz drüber gesprochen und ich muss sagen, ich hatte einen Riesenspaß, dieses Team anzuschauen. Ich hatte viel gehört. Ich wusste, dass die ganz cool sind und ganz gut spielen. Aber die Performance wirklich, defensiv kann man drüber reden, aber macht einen Riesenspaß. Der Quarterback hat Würfe, wo ich beim Abwerfen mir denke, wo wirft der die denn hin? Die Receiver fallen am Ende aber irgendwie an dieser Stelle raus. Also sie kommen da raus, fangen die Bälle, athletisch, einfallsreich, alles Mögliche. Richtig cool. Ich glaube, sie lernen auch damit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Mo Apfel saß neben mir und meinte, das ist der erste Fade, den er gesehen hat, den die angebracht haben. Wenn die anfangen, die Fades nicht wegzuschmeißen, sondern zu fangen, dann werden die noch stärker. Also ich glaube, sie lernen auch ein bisschen dazu. Also richtig cool. Und wir kommen bei der Tabelle noch drüber.
Ja, das würde ich
Erlangen.
tatsächlich jetzt auch direkt rausheben und einfach direkt reinhauen, auch wenn
Aber.
wir jetzt noch nicht über die Tabelle reden, denn Team des Tages eindeutig, sie haben so gesehen, wie die Augsburg Lions auch nur ein Spiel gewonnen, eins verloren und eins unentschieden gespielt. Aber die Erlangen Sharks sichern sich mit diesem einen Punkt gegen die Augsburg Lions, mit dem Unentschieden, sichern sich die Teilnahme am Final Eight. Und das ist schon rechnerisch durch.
Die können schon jetzt Hannover buchen. Das ist schon krass.
Exakt,
Also.
exakt.
Und das als Aufsteiger wirklich krass. Wir hatten sie ja ein bisschen im Matchup um den letzten Platz des Final Eights. Um den geht es nicht mehr. Bei den Erlangen Sharks geht es um die Top 4. Also wirklich cool. Ob das am Ende reicht, weiß ich nicht. Aber deswegen an der Stelle super cool, dass ihr in der ersten Liga seid. Ihr gehört da absolut hin. The sky is the limit, wie auch immer. Also ich glaube, mit dem haben wir noch Spaß. Sehr cool. Genau, jetzt glaube ich, können wir aber ein bisschen genauer auf die Ergebnisse gucken. Wir haben, ich will jetzt nicht sagen, immer die Münchner Spiele, über die wir sprechen müssen. Natürlich sind es die Spiele, die ich am meisten gesehen habe, aber ich glaube, dass sie, das letzte Spiel mal ausgenommen, auch sehr, sehr viel hergeben. Wir haben gleich am Anfang das Spiel München gegen Kelkheim, war ein richtig spannendes Spiel, ein Hin und Her, was von einer Route geprägt war, und das war der Center Corner. Es ist wirklich witzig auf beiden Seiten, sowohl Sevi bei uns als auch Simon bei den Lizards hat, glaube ich, immer wenn es drauf ankam, einen Corner auf Center gehabt mit einem geilen Catch, der dann zum Touchdown oder zum neuen First Down geführt hat. Also sehr, sehr unterschätzte Route an der Stelle. Und ja, dann kam es nämlich hinten raus zu so ganz verrückten Situationen, dass mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass ein Mundschutz nicht im Mund war. Und daraufhin bekommen die Kelkheim Lizards eine Strafe, dass ihnen ein Timeout abgezogen wird. Und am Ende ist es so, dass die Spatzen, also wir, punkten, machen den Touchdown und gehen in Führung. Aber die Lizards haben noch ein bisschen zu viel Zeit, 50 Sekunden oder so. Marschieren übers Feld, machen einen Wahnsinns-Catch, eben einen Corner auf Simon auf der rechten Seite. Und mit 14 Sekunden blitzt Sebbe von uns, sackt Philipp. Und weil sie kein Timeout mehr haben, läuft die Zeit aus und die Spatzen gewinnen. Also
Verrückt, verrückt.
rückwirkend muss ich sagen, ist dieser Call wirklich sehr, sehr bitter für die Lizards, die generell etwas unglücklich an diesem Spieltag mit 0 Punkten nach Hause fahren. Sie haben stärker gespielt, als sie es 0 Punkte zeigen. Für uns natürlich ein extrem wichtiger Sieg, gerade Richtung obere Platzierung. Und spannendes Spiel, was gerade offensiv ja, gut anzusehen war. Also zwei Teams auf hohem Niveau. Genau. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Spiel, über das wir reden möchten. Dann bleiben wir bei den Spatzen. Da möchte ich auch noch kurz drauf eingehen. Ein Spiel, was leider nicht ganz das gezeigt hat, was man sich vielleicht erhofft hat. Ich weiß nicht, es war ja in einem Stream, ob ihr es gesehen
Ich
habt.
habe es mir angeschaut, ja.
War auf beiden Seiten jetzt keine Glanzleistung. Also sowohl die Wanderers als auch die Spatzen sahen beide nicht gut aus. Deswegen das vorweg. War das, was über dem Spiel steht. Leider muss ich an der Stelle, und das kann ich mir nicht verkneifen, auch sagen, dass die Schiedsrichter jetzt auch nicht so den geilsten Job gemacht haben.
Ja, ich kann mich an einen, ja, bei Hail Marys finde ich, sollte man mit illegalen Kontakten einfach
Nein,
immer ein bisschen vorsichtig sein. Downs,
das ist.
Downs zählen ist auch so eine Sache.
Also man muss sagen, es steht 18 zu 6 mit, glaube ich, noch 12 Minuten. Wir stehen an der 4-Yard-Linie. Wo man sagt, die meisten Top-Teams schaffen es in 2 Versuchen von der 4-Yard-Linie einen Touchdown zu machen. Der kurze Pass gelingt nicht und dann sagen die Schiedsrichter Turnover on Downs, weil sie 1, 2, 4 zählen und nicht 1, 2, 3, 4. Was sowohl auf dem Stream zu sehen ist, als auch alle vor Ort wussten, nur die Schiedsrichter nicht, ist in dem Falle natürlich extrem bitter, weil dann das Spiel an der Stelle quasi aus der Hand geht. Dann kriegt Waldorf den Ball zurück und
Ja.
dann muss ich sagen,
Aber
ist das Spiel
kurz,
quasi durch?
Olli, da würde ich gerne deine Einschätzung hören, denn das ist für mich so eine Situation, wo ich mir denke, ich will jetzt überhaupt nicht gegen irgendwelche Teams oder Spieler hier argumentieren, aber wenn du sagst, dass es war jedem bewusst und ich gehe mal davon aus, du meinst, dass auch den Waldorfern bewusst war, dann ist es für mich eine Situation als Spieler, als Coach, als Quarterback, als generell Flag Football, Person. Das sollte man dann eigentlich sagen. Muss ich einfach sagen. Das ist
Ja,
Fairness.
an der Stelle ja. Man muss aber sagen, ich weiß nicht, ob sie es gemacht hätten, aber es kam nicht mehr dazu, weil die Schiedsrichter auf der einen Seite Respekt ihre Linie durchgezogen haben, leider auf etwas unglückliche Art und Weise, weil sie selber, glaube ich, gemerkt haben, dass sie einen Fehler gemacht haben, aber gesagt haben, es war euer Job, das zu challengen, ihr habt das nicht gemacht, lebt mit der Entscheidung. Quasi die Schuld ein bisschen auf die Teams, auf die Spiele abgeliefert haben. Das heißt, selbst wenn Waldorf gekommen wäre und gesagt hätte, nee, es ist der dritte Versuch, hätten sie es nicht zurückgenommen.
Aber da
Sie
muss ich
hätten es
mich fragen,
durchgezogen.
warum habt ihr das nicht gechallenged?
Weil in der Situation keiner darauf achtet, weil man nicht dran denkt, dass die Schiedsrichter nicht wissen. Also
Ja,
es ist eine
gut.
blöde Verkettung. Egal,
Wir reden jetzt nicht
so
über die
wird
Schiedsrichter. Ich glaube auch
deutlich.
trotzdem, vielleicht, natürlich Momentum, kann man immer viel hin. Am Ende bringen die Spatzen hier nur 6 Punkte aufs Board, kann man sagen.
Deswegen seid ihr
Absolut.
so gut.
Waldorf spielen eine super
Genau.
Defense-Leistung, will ich
Ja.
hervorheben. Machen dann mit der Offense so ein bisschen das Nötigste, würde ich so ein bisschen sagen. So 26 Punkte ist eigentlich auch keine schlechte Leistung von der Spatzen-Defense. Auch hier haben wir schon gesagt, zwei Ausfälle bei den Receivern von Waldorf. Trotzdem waren da sehr, sehr starke Receiver auf dem Feld. In der
Klar.
Spatzen-Defense waren nämlich auch ein, zwei Leute nicht auf dem Feld, die man da, glaube ich, Richtung Crunch-Time-Spiele, um unseren Namen aufzugreifen, oder Richtung Final Eight dann erwarten darf. Absolut.
Absolut,
Ja.
genau.
Dann würde ich sagen, schauen wir auch mal auf die zwei Teams, über die wir noch nicht gesprochen haben, und zwar die Strelitz Dukes und die Nürnberg Renegades. Und hier muss man sagen, für die Strelitz Dukes war der, also um es vorwegzunehmen, im direkten Duell gewinnen die Strelitz Dukes gegen die Nürnberg Renegades. Mit 27-20, sehr knappes Spiel und für beide Teams sehr wichtiges Spiel. Denn mit diesem Sieg sind die Strelitz Dukes, haben schon ein gutes Polster gegenüber den vier Teams hinter ihnen in der Tabelle, mit jetzt 6 Punkten. Und die Nürnberg Renegades, boah, das könnte das Spiel gewesen sein für oder eben nicht fürs Final Eight. Denn mit dem Sieg, wenn sie es gewonnen hätten, dann würden sie bei 14 zu 10 Punkten stehen und hätten damit schon, ja, einen guten Vorsprung oder zumindest alles in der eigenen Hand. Jetzt müssen sie auf Strauchler der anderen Teams, die vor ihnen stehen, hoffen.
Absolut. Muss aber auch sagen, dass es sehr bitter war von den Nürnbergern an diesem Wochenende, wie es so lief. Aber mir haben sie extrem gut gefallen. Also das sieht echt nach was aus. Die Offense kann marschieren, macht noch ein paar zu viele Fehler in entscheidenden Situationen, was ihnen schlussendlich auch ein bisschen das Spiel gegen Lichtenberg gekostet hat. Also es ist am Ende deutlich geworden, aber es wäre noch knapper geworden. Da waren zwei Interceptions, die sehr unglücklich sind. Gleiche gegen Strelitz. Aber auch hier, ich fand Strelitz sah an diesem Wochenende echt gut aus. Sie haben gegen alle Teams mitgehalten. Das war wieder ein Strelitz, wo ich sage, mit dieser Leistung sind sie letztes Jahr ins Final Eight gekommen. Und hätten sie so, ich habe sie vorher nicht gesehen, aber geschätzt, wenn sie so bei jedem Spieltag aufgetreten wären, glaube ich, wären sie nicht da unten, wo sie quasi stehen, beziehungsweise sich jetzt ein bisschen rausarbeiten. Aber wie du sagst, für Nürnberg natürlich bitter, weil ich glaube, dass es dann wahrscheinlich am Ende wieder ähnlich wie letztes Jahr auf Platz 9 rausläuft.
Dann zum Abschluss schauen wir kurz mal auf die Spieltagsstatistiken, denn hier ganz klar muss man hervorheben, die Nummer 23 der Erlangen Sharks, Finn, letztes Jahr, wir haben es gesagt, hatte noch die 85 für alle, die in die zweite Liga verfolgt haben, hier mit 72 Punkten auf dem Board, 11 Touchdowns, 3 Two-Point-Conversions, ein Hammer-Spieltag und der ist so stark und entwickelt sich noch so gut. Ich weiß, er spielt sowohl Tackle als auch Flag, er spielt both ways. Bei den Sharks jetzt hauptsächlich Offense, aber auch in der Defense. Das ist wirklich ein Mann für die Zukunft, vielleicht sogar fürs Nationalteam.
Ja,
Ja,
definitiv.
wirklich
Und
super schnell, ja.
er spielt ja auch gegen super starke Defenses. Das sind wirklich Bereiche, also ich will ihn jetzt hier noch mit niemandem vergleichen, dafür ist es noch wirklich sehr viel zu früh. Aber das sind von den Statistiken her Bereiche von einem Leon Ritter, von einem Fabian Achenbach und so weiter.
Ja, also sah wirklich gut aus.
Genau. Gibt es sonst noch was über diesen Spieltag zu berichten, bevor wir dann jetzt
War
ganz
Traumwetter, schön organisiert. Ich weiß nicht,
oft.
was wir hören wollten, aber es war,
Ja,
glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache.
nee, weil da würde ich sagen, schauen wir mal, wie wir es ja schon gesagt haben, jetzt mal auf die Tabelle, denn man kann schon einige Sachen sagen und da wollen wir jetzt noch mal genauer drauf blicken.
Und dann
Genau, du
steigen
hast.
wir mit ein.
Ja.
Ja, genau, ich würde es direkt mal an der Spitze starten, denn, und da können wir einfach drei Teams schon gratulieren. Denn drei Teams haben mit diesem Spieltag, mit diesen Spieltagen, die Qualifikation fürs Final Eight festgemacht. Eins haben wir schon genannt, das waren die Erlangen Sharks. Olli, wer sind die zwei anderen, die schon für Hannover planen können?
Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob du, ja, also natürlich die World of Wanderers. Ich glaube, über die müssen wir nicht sprechen. Wenn es die Erlangen Sharks haben, haben es auch die World of Wanderers. Und das letzte Team, was es geschafft hat,
Sind die
sind die
Lichtlines. Die
Lichtblick
Lichtblick
Lions.
Lions,
Genau,
genau.
richtig. Die haben in den Berechnungen maximal noch Platz 8 als schlechtester Outcome. Also, wie gesagt, ohne Gewähr, wenn es da irgendwelche ganz verrückten Rechnungen gibt, keine Ahnung, ob da noch was passieren kann, aber wenn alles normal läuft, sind das die drei Teams, die, selbst wenn sie alles verlieren, nicht mehr aus den Top 8 rausrutschen können.
Exakt, ja. Und wenn sich jemand die Tabelle anschaut und sich fragt, hä, in der Tabelle die Erlangen Sharks hier noch auf Platz 5, wieso haben die sich schon qualifiziert und die Düsseldorf Firecats und die Munich Spatzen noch nicht? Naja, wir haben verschiedene Anzahlen an Spielen. Nicht jedes Team hat die gleiche Menge schon gespielt und deswegen haben die Erlangen Sharks, obwohl sie gerade auf Platz 5 stehen, die Qualifikation schon sicher
Genau,
und
weil.
Genau, weil. An der, genau, weil die Tabelle sich nach dem Quotienten berechnet, also oder
Genau,
darstellt.
das ist wichtig.
Und dementsprechend natürlich, wenn du jetzt nur ein Spiel hast und das hast du gewonnen, bist du erst, aber du hast auch noch potenziell 17 Spiele, die du verlieren kannst.
Genau, und die Erlangen
Erlangen kann
Sharks haben eben
eben,
schon
genau.
19 Punkte für. Und das ist gerade Stand jetzt die
Genau.
Marke, die man gebraucht hat nach diesem Spieltag, um sich sicher zu qualifizieren.
Und deswegen geht es auch immer darum zu sagen, was ist, also bei dieser Berechnung geht es nur darum, was ist schlecht möglichst erreichbar. Das heißt, die können nicht mehr aus den Top 8 rausrutschen. In dem Fall ist zu dem Zeitpunkt noch alles drin, auch nach oben. Aber wenn die jetzt zum Beispiel, es würde trotzdem reichen, wenn sie maximal Fünfter werden können, auch wenn Teams, die vielleicht jetzt vor ihnen stehen, noch unter sie rutschen können, die können aber vielleicht aber noch weiter nach oben. Also nur so, deswegen dieses Thema Quotient. Ja.
Genau.
Nichtsdestotrotz haben wir natürlich noch andere Teams, die mit dem nächsten Spieltag relativ einfach die Finaltagsqualifikation klar machen können. Das sind zum einen natürlich die Düsseldorf Firecats. Ich glaube, die brauchen vielleicht sogar nur noch einen Punkt. Die sind so gut wie durch.
Ein Punkt reicht ihnen, genau, ein halber sogar. Ein halber
Sogar
würde
ein
auch
halber
reichen.
Punkt. Also das.
Es ist so, die Nürnberg Renegades können sie nur noch überholen, wenn sie alles gewinnen und die
Ja.
Düsseldorf Firecats alles verlieren. Das heißt, sobald ein Team entweder die Düsseldorf Firecats gewinnen
Genau.
einen Punkt oder die Renegades verlieren einen, ist die Qualifikation für die Firecats durch.
Also praktisch
Also
ist das schon
somit
der
für
Fall.
die, genau, es ist, man kann quasi sagen, dass die Firecats dabei sind, auch wenn es noch nicht rechnerisch ganz durch ist.
Ich glaube tatsächlich, ich will mich hier jetzt nicht festlegen, ich glaube, es ist sogar rechnerisch schon durch, weil sie das direkte Duell gegen
Ah, sie
Nürnberg
spielen noch
wollen. Ah,
gegeneinander.
stimmt, das kann sein.
Ich
Das
bin mir
kann
nicht
sein.
ganz sicher, ob sie schon gespielt haben. Ich glaube schon. Und wenn sie gespielt haben, haben sie es gewonnen. Da müssen wir noch mal in der Historie zurückgehen. Aber wenn das schon passiert ist, dann ist es durch für die Düsseldorf Firecats.
Dann hätten wir sogar schon vier Teams im Final Eight, das heißt, haben wir schon halb voll. Wenn man dann noch weiterschaut, dass natürlich mit aktuell einem Quotienten von 0,8 die Munich Spatzen natürlich jetzt auch nicht ganz so weit weg sind davon, dass sie das Ganze schaffen, vor allem wenn man bedenkt, dass sie bei den 2 Spieltagen, die jetzt sind, auch immer noch einen Gegner haben, den sie auf jeden Fall in der Tasche haben sollten. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, sie haben gegen Waldorf schon gespielt, sie haben gegen Kelkheim schon gespielt, sie haben Lichtenberg noch vor der Nase, also das wäre jetzt nochmal so ein Top-Matchup. Also da kann man eben noch nicht rechnerisch sagen, dass sie drin sind. Da geht es auch noch definitiv um die finale Platzierung, ob es jetzt quasi Platz 1 bis 8 wird. 1 ist relativ sicher bei den Wanderers, auch da an der Stelle schon mal. Ja, nichtsdestotrotz, die quasi knapp vor der Qualifikation für die Mainz Legendaries und die Kelkheim Lizards ist es noch ein bisschen ein weiterer Weg. Aber auch da ist es, glaube ich, aus unserer Sicht ein bisschen so, dass man sagt, wenn sie ihre Pflichtaufgaben erfüllen, dann reicht's. Also die müssten es schon sich sehr ins eigene Bein schießen, dass sie das nicht schaffen, um in die Top 8 zu kommen.
Nee, würde ich dir
Bleibt
vollkommen
also,
zustimmen.
genau, bleibt also eigentlich der Kampf um Platz 8. Die Erlangen Sharks hatten wir damit drinne, die sind auf jeden Fall raus. Und hier ist es eigentlich der Zweikampf zwischen den Augsburg Lions und den Nürnberg Renegades mit minimalen Chancen für die Badener Greifs, die vielleicht noch am nächsten da sind. Aber da muss schon echt sehr, sehr viel passieren.
Ja, also wir können es ja, um das Gesamtbild zu zeichnen, rein rechnerisch haben auch die Aachen Emperors und die Strelitz Dukes noch Chancen. Aber wenn wir ganz realistisch sind, dann haben die Mainz Legendaries, haben die Kelkheim Lizards und die Augsburg Lions die eindeutige Pole Position und alles in der eigenen Hand. Da muss für die Nürnberg Renegades echt viel zusammenlaufen und es muss auch gegen eines der drei Teams, die wir genannt haben, Mainz, Kelkheim und Augsburg, etwas laufen. Und für die Badener Greifs, das würde ich als nur noch rechnerisch möglich bezeichnen.
Ja, absolut, absolut. Ja.
Okay,
Genau, also
so
da
viel
hast du die.
zum
Genau,
Final Eight.
ja.
Ich würde fast nochmal Richtung Abstieg gucken und schauen, was hier noch
Absolut.
passiert. Da fange ich jetzt direkt einfach mal mit dem Punkt an, dass Nürnberg Renegades und alles, was gerade drüber steht in der Tabelle, nicht mehr absteigen kann. Ist, glaube ich, jetzt auch nichts Besonderes, aber das ist schon mal
Das
so.
ist, glaube ich, wenn man jetzt mal schaut, genau, alle die ab. Genau, ab
Also,
Platz 9.
genau, also
Ja.
Neunter und oben drüber, die können nicht mehr absteigen. Ist jetzt, glaube ich, auch keine so große Überraschung. Dennoch muss man ganz klar sagen, dass die vier Teams, die gerade in der Tabelle hinten sind, rechnerisch am wahrscheinlichsten den Abstiegskampf unter sich ausmachen. Also Mülheim, Würzburg, Duisburg und Oldenburg sind gerade die Teams, die ja nicht mehr weit nach oben kommen, die auch keine Chance mehr aufs Final Eight haben, die ja sich maximal alle noch bis auf den 10. Platz hochkämpfen können.
Also da kann man auch ganz klar sagen, also wenn man sich ein bisschen zu den berechneten Quotienten sich das anschaut, gibt es 2 Teams, die es sehr, sehr, sehr schwer haben, die fast schon unten festsitzen. Das sind zum einen die Oldenburg Orcas, die zwar potenziell noch mit 6 ausstehenden Spielen die Möglichkeit haben, einige Punkte zu holen. Da aber aus unserer Sicht es schwierig ist, das überhaupt zu bewerkstelligen, weil sie leider wirklich sich sehr schwer tun, Punkte zu holen, somit da unten sehr festsitzen. Und auf der anderen Seite die Würzburg Wombats, die 3 Spiele mehr haben, dementsprechend rechnerisch sogar auf weniger Punkte kommen können als die Oldenburg Orcas und auch da schon sehr, sehr tief im Abstiegskampf sitzen. Die Duisburg Dragons haben, glaube ich, insgesamt noch die größte Range aus dem Abstiegskampf gesehen. Die können sich da tatsächlich noch um einiges rausziehen. Aber ja, müssen halt das auch liefern. Die Aachen Emperors und die Strelitz Dukes, wie wir schon angesprochen haben, wie auch die Badener Greifs, sind theoretisch natürlich noch im Abstiegskampf, aber da muss schon viel gegen sie laufen, dass es da schwierig wird. Also auch, glaube ich, aus unserer Sicht haben wir 4 Teams, die um Abstieg spielen. Und du hast mit Aachen, Strelitz und Baden wahrscheinlich 3 Teams, die irgendwo in der Mitte von der Tabelle stehen.
Genau,
In
da muss man ganz
irgendwo.
klar sagen, dass da unten jeder Sieg jetzt, vor allen Dingen, weil es keine, ich weiß nicht, ob es noch Divisionsspieltage gibt, ich glaube aber nicht. Ja, gibt es noch?
Doch.
Ah, okay.
Doch,
Das heißt,
alleine
es
in unserer
gibt,
Division.
ah, das heißt, es gibt sogar noch Divisionsspieltage. Das heißt, jeder, egal ob es jetzt ein oder ein Zwei-Punkte-Sieg ist, je nachdem, ob es ein Divisionsspieltag ist oder nicht, sind hier von fast essentieller Bedeutung, weil ja, Würzburg-Wombats könnten zum Beispiel auch das Unentschieden hier am Ende dann vom Abstieg retten oder auch Mülheim. Also das ist auf jeden Fall da unten noch eine richtig enge Kiste. Und ich weiß nicht ganz genau, wer da unten noch gegen wen spielt, um dann hier die 6-Punkte-Spiele aufzugreifen. Dennoch würde ich Stand jetzt sagen, diese vier Teams da unten, ja, die werden da um diese Plätze spielen.
Also ich kann sagen, wenn wir jetzt die Tabelle mal durch sind, der nächste DFFL-Spieltag ist ja der Spieltag in München. Hier geht es tatsächlich sehr, sehr am Rande nur um den Abstieg. Hier wird es tatsächlich eher um die Top-Matchups gehen. Wir haben hier wirklich viele, viele spannende Matchups. Erlangen gegen Kelkheim ist sicherlich etwas, was interessant wird. Das Lions-Duell Lichtenberg-Augsburg kann man sich sicherlich anschauen, was da passiert. Du hast die Spatzen gegen die Lichtenberg Lions, über das hat man schon gesprochen, wo es auch um die Top 3 geht, die ja für die Setzliste tatsächlich dann entscheidend sein können. Du hast Lichtenberg gegen Walldorf, was auch so der letzte Schritt ist, Walldorf den ersten Platz streitig zu machen. Und auch das Spiel München gegen Erlangen sicherlich sehr, sehr spannend. Auch der direkte Kampf um die Final-Eight-Platzierung in Augsburg Lions gegen Nürnberg wird in München gespielt. Also das ist wirklich ein Spieltag, der sehr, sehr viel zu bieten hat, in der oberen Hälfte der Tabelle.
Alles klar. Damit haben wir, glaube ich, eine super Übersicht über die DFL 1. Ja, ihr habt gesehen, es hat sich schon in zwei Lager gespalten. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch spannende Fights um die letzten Plätze im Final Eight und vor allem gegen den Abstieg. Denn da ist wirklich für viele Teams noch alles möglich, aber sie sind jetzt unter Zugzwang zu liefern, sonst geht es nächstes Jahr in die zweite Liga. Und damit würde ich sagen, ja, schließen wir die erste Folge von unserem Doubleheader heute ab. DFL 1, und hoffen, dass wir euch in der nächsten Folge direkt im Anschluss, wenn es um die DFL 2, die DFL F und die DFL F2 geht, ja, wieder begrüßen dürfen.